Internet ist nicht tot.
Hier ist eine frische Ausgabe mit zwei alten Leuten, die sich zusammensetzen, um Wein zu trinken und darüber und andere Dinge zu reden. Hier sind die Weinflaschen mit Christoph Raffels.
Ja, Nabend.
Und ich bin Holger Klein. Nabend? Woher willst du wissen, dass die Leute beim zeitsouveränen Nachhören jetzt Abend haben?
Ach Gott, ja.
Ach Gott, ja. Leck mich am Arsch.
Ah.
Mir doch egal. Nach Hause gehen.
Aber es ist doch immer Abend, wenn man Wein trinkt.
Es ist, genau, weil Wein ja auch so was Besonderes ist, dass man ihn stets aus Gläsern trinkt, die man immer nur am Stiel anfasst.
Mhm.
Da kriege ich immer zu viel drüber. Aber gut.
Ja, ich sag nur
Sektflöte, sag ich.
Ja. Meine sind ja auch immer dreckig, ne?
Ich, ja.
Also meine Weingläser, also die, obwohl ich jetzt gar keine so fettigen Finger habe oder so, aber irgendwie sind die immer, die sehen nie gut aus, wenn ich die irgendwie so in Gebrauch habe dann. Ja. Ja, ja. Ich will das nicht weiter erläutern jetzt.
Ja, nee, aber das ist bei mir ja auch so. Und das Problem ist halt, dass ich immer, wenn ich irgendwo bin und Wein getrunken wird, gibt's dann irgendwann so diesen Moment, wo alle halb Knülle sind und sagen, das ist ein Weinglas jetzt. Ich weiß immer, welches mein Glas ist, weil das ist einfach das mit den meisten Fettflecken, weil ich das halt oft am Kelch anfasse. Mhm. Außer wenn du dabei bist.
Mhm.
Dann sind beide Gläser
dann ist egal.
Fettflecken. Ja, genau, dann ist egal, weil wir uns so lieb haben. Genau. Mhm. Lieb haben.
Dann steigst du auf diese Tumbler um von Riedel, die haben eh keinen Stiel mehr.
Genau, die haben eh keinen Stiel mehr. Ich habe ja auch keinen Stiel. Das ist nicht witzig, ey. Ach. Ja. Was trinkt man heute?
Heute. Wir sind immer noch in Auernhofen und wir trinken.
Da fällt mir ein, dass ich gerade ein Buch angefangen habe zu lesen von Wolf Bjerg, das heißt Auerhaus.
Gott.
Und dann fällt mir noch was, hast du manchmal
Und ich dachte, das wäre von Christian Stender,
nee,
das Buch.
Nein? Nein, ist das nicht dieser Winzer aus Auerhaus?
Christian Stender?
Genau. Stender.
Aber das ist schon ein alter Bekannter von dir. Ne?
Der Christian?
Ja, ja.
Stender.
Ja, Stender natürlich.
Ja, ja.
Also schon Stender.
Hast du jetzt nicht eigentlich, auch, hast du jetzt eigentlich auch Our House von Madness im Kopf?
Ja, klar.
Okay, cool.
Schon die ganze Zeit.
Echt?
Seit der letzten Sendung.
Oh, wochenlang. Das ist ja furchtbar. Naja.
Ah.
Muss man halt durch, ne? So, wir sind
und immer von Our House komme ich dann immer auf Crowded House übrigens.
Crowded House? Hey now, don't dream it's over. Ganz, ganz furchtbare Nummer.
Ja.
Ungefähr genauso beschissen wie alles, was die Band Him jemals produziert hat.
Him?
Mhm. War so eine finnische, die waren irgendwie, hatten die mal
oh
so.
Oh Gott,
einen,
ja. Scheiße.
Die hatten mal einen tollen Sommer und alle haben gedacht, so, alles ist ganz schrecklich, ich höre jetzt Him. Und ich fand das so furchtbar. Und das lief in der Zeit rauf und runter, wo ich noch Tagesprogramm gemacht habe, also wo Musik rauf und runter gespielt wurde und ich musste zuhören.
Das kann dann schon ziemlich wehtun auf Dauer.
Das meiste, was man so Radiomoderatoren, die sagen das ja immer nicht im Radio, weil macht man ja nicht, aber ich unterstelle mal, dass die 80% der Musik, die sie spielen und freundlich an- und absagen müssen, total zum Kotzen finden.
Mhm.
So ist es halt mit Geschmack.
Hm. Ja. Glücklicherweise können wir da anders drüber reden.
Genau, wir kennen uns nämlich aus. Jedenfalls mit Wein.
Ja, wobei wir auch mal Weine mit reinnehmen sollten, die wir total zum Kotzen finden. Aber wir wollten das ja eigentlich machen mit den Discounter-Weinen.
Wir wollten, genau, aber das
dann
Problem
haben wir es doch nicht hingekriegt.
Dann machen wir die Discounter-Weine und dann sind die hinterher gar nicht zum Kotzen. Was machen wir denn dann? Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit strebt gegen null, dass das so ist, aber...
Dann nehmen wir halt nur die aus dem Tetra-Pack.
Irgendwer schickte mir
eine angelegte, große angelegte Tetra-Pack-Verkostung.
Irgendwer schickte mir neulich ein Foto, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendwo auf Twitter, mit Wein in so Portionsbeutelchen, weißt du? Wie es auch so diese für Kinder Fruchtbeutel, ne, so für Kinder, denen der Apfel zu anstrengend ist. So, und das mit Wein, fand ich irgendwie...
Ja, es gibt ja mittlerweile auch die Weine, die in so Plastikgläsern mit Stiel...
Stimmt.
Und dann so eine Folie.
Abziehfolie.
Ja, ja, genau. Cool. Ja, und vor allen Dingen diese Ränder von diesem Plastik, wo du diese Abziehfolien hast, das ist ja wie so ein Joghurtbecher.
Mhm.
Ne? Das muss doch total eklig sein, weil das so spröde ist, ne? Irgendwie so wie so 80er Schleifpapier oder sowas.
Das heißt, du hast es noch nicht probiert. Ich wollte gerade sagen,
nein,
und hast du probiert?
Nein,
hab ich es gibt nicht. Ja, ich hatte ja auch mal so ein, das lag jahrelang bei mir in der Küche. Rotweinpulver aus dem Outdoor-Laden.
Oh Gott, ja.
Ja, ja, also genau. Dehydrierter Rotwein, ja. So just add water oder sowas und dann hast du Rotwein. Und ich habe mich auch nie getraut, das auch nur mal zu probieren.
Nee, aber Entschuldigung, aber da frage ich mich auch, wie kommen die Leute denn auf die Idee, sowas zu tun? Das kannst du nicht ernsthaft wollen.
Naja, wenn du irgendwo schön am Lagerfeuer im
Hindukusch. Super, aber dann trinkst du auch irgendwie Quellwasser von da, oder nicht? Aber doch nicht irgendwie Rotweinpulver.
Ja. Nee, ja. Ja. Ja, vor allen Dingen, ja.
Guck mal, das macht ja noch nicht mal Dr. Oetker mit der Rotweincreme. Ja? Da ist wenigstens noch eine Flasche Dornfelder dabei oder sowas. Die könnten das ja auch pulverisiert also einfach nur noch ein Pulver machen.
Stimmt.
Aber selbst die haben noch immer ein Fläschchen mit dabei gehabt. Aber vielleicht hat sich das auch geändert. Ich habe schon lange keine Rotweincreme von Dr. Oetker mehr gekauft.
Ich habe noch nie Rotweincreme von Dr. Oetker gekauft. Ich finde so überhaupt Wein nach Speisen immer sehr fragwürdig.
Ja, ja.
Weil ich erwarte von so einem Pudding, erwarte ich, dass der muss zuckrig sein. Und wenn, sobald da irgendwie Wein bei ist, ist der säuerlich.
Ja, aber die haben so viel Restzucker, also ich hab das mal ausprobiert. Mhm. Die haben so viel Restzucker in dem Wein, das ist dann, also klar, du hast eine gewisse Säure mit dabei, aber das ist ja auch so ein bisschen animierend, ne?
Ja, für mich nicht, also wenn ich gerade so eine Weißweinschaumspeisencreme, ich finde das eklig.
Mit Säuer? Also ja. Mit sauer, säuerlich?
Finde ich fies. Bin ich fies vor.
Okay, ja, nee, dann hat das ja keinen Sinn. Dann lieber Käse und einen ordentlichen Portwein dazu.
Ja, basta. So,
genau.
Wenn du hier zu Besuch bist, dann saufen wir übrigens diese Flasche Port, die ich für besondere Anlässe aufgehoben habe.
Also du meinst nach dem Besuch von dem Restaurant, dessen Namen du irgendwie ulkig findest?
Nein, nicht ulkig, bescheuert.
Ah, bescheuert.
Bescheuert, ja. War das. Ja. Genau. Dann setzen wir uns hier in die Küche und dann trinken wir diese Portweinflasche leer. Und dann kannst du ja mal gucken, ob du am nächsten Tag noch irgendwas auf die Reihe kriegst, Freundchen.
Ja, ich muss dann auch Weine bewerten am nächsten Tag.
Ja, dann sollten wir das vielleicht doch nicht tun.
Ach.
Meinst du? Ich hatte die Flasche ja aufgehoben für, wenn der Wahnsinn vorbei ist. Und ich glaube, so langsam ist der Wahnsinn vorbei. Habe ich zumindest so das Gefühl.
Ja, also bei mir schon.
Ja, bei mir endet er gerade. Das ist schon gar nicht schlecht.
Ah. Ja, dann wird es eigentlich jetzt Zeit, dass wir in die außerparlamentarische Opposition wechseln, finde ich. Wenn der Wahnsinn vorbei ist.
Trinkend, meinst du?
Auch.
Ich kann dir nicht
aber
mehr
vielleicht
folgen.
Auch Attack, hast du, ist egal.
Hast du irgendwas genommen?
Ist egal. Ja, ich habe, ich war auf Whiteout. Totales Whiteout hier in
wo,
Hamburg.
Was?
Wir wollten weiter. Wir genau, wollten weiter.
Aufrufen.
Taubertaler Weine.
Genau, Taubertaler Weine.
Übrigens eine Spezialität des Taubertals, die wir jetzt gar nicht mit dabei haben, weil beide Winzer das bisher nicht machen, ist der Tauberschwarz. Das ist eine autochtone rote Rebsorte aus dem Taubertal. Mhm. Müssen wir irgendwann nochmal woanders vielleicht drauf stoßen.
Das ist
relativ. Das kann nämlich ganz schön sein. Es gibt nicht viele Winzer, die gute Tauberschwarz machen. Der Stefan Krämer, von dem wir jetzt gleich drei Weine probieren, der hat vor, ein bisschen was davon anzubauen. Mhm. Dauert dann aber noch ein bisschen, bis man da irgendwann mal.
Ich habe das Gefühl, dass autochtone Rebsorten in Deutschland kaum zu finden sind. Kann das sein oder kriege ich nur viel zu wenig davon mit? Also ich höre halt häufig so Italien, ja, jedes scheiß Kaff eine autochtone Rebe.
Ja, ja,
Rebe.
Ja.
In Deutschland ist irgendwie alles Müller-Thurgau. Ja, gut, war jetzt ein bisschen gelogen. Vielleicht auch Riesling dazu. Nee,
wir haben uns unsere Rebsorten einfach gemacht.
Genau.
Also zum Beispiel, wir haben heute drei Weine, Müller-Thurgau, gemacht. Johanniter gemacht.
Ja.
Okay, und dann haben wir noch Silvana. Silvana ist schon eigentlich eine autochtone Rebsorte von hier. Riesling ja auch. Ja, ne? Riesling und Silvana sind schon sehr, sehr deutsche Rebsorten. Aber klar, du hast recht. Also in Italien gibt es irgendwie, keine Ahnung, 1200 autochtone Rebsorten und in Portugal auch ein paar hundert zum Beispiel. Und bei uns eigentlich nicht viel.
Aha.
Nee. Also es gab einen ganzen Haufen mehr noch vor 200 Jahren oder so. Es gibt ja gerade jetzt in Franken, gibt es auch noch so ein paar ganz alte Weinberge, wo noch teilweise so Einzelexemplare von ganz alten Rebsorten drinstehen. Ne?
Mhm.
Ja. Wobei auch von denen die meisten irgendwie aus dem Baltikum kommen und dann auch noch ein paar aus Frankreich und so. Nee, Deutschland ist jetzt nicht so das Land der
Autochtonie.
Der Autochtonie, ja. Ja. Aber Tauberschwarz ist eben so eine Rebsorte, die im Taubertal beheimatet ist und den wir jetzt nicht probieren. Stattdessen würde ich vorschlagen, wir probieren einfach mal den Müller-Thurgau vom Stefan Krämer. Müller-Thurgau,
ich habe ein wenig seltsame Lichtverhältnisse. Welche Farbe ist das? Orange. Ah ja, orange. Ja, genau. Das ist ein bisschen so für Leute, die nicht lesen können und ich habe meine Brille nicht dabei. Welche Farbe ist das, die ich nehme?
Genau, orange, Müller-Thurgau, Steillage, Hasennestle. Und
Entschuldigung, bitte was?
Ja, Steillage.
Ja, Steillage heißt, also geht steil. So schräg den Berg hoch. Ne?
Geht schräg den Berg hoch.
Musst du auch genau. Mit der Hand lesen, kannst du nicht mit dem Vollernter durch.
Ja, genau. Okay. Also da kann noch, wenn trocken ist oder so, kannst du noch mit einem kleinen Schlepper da durch. Mhm. Aber also ist jetzt nicht Moselsteillage im Bremer Kalmont oder so, wo dir schlecht wird, wenn du oben stehst. Ne? Mhm. Das ist alles noch machbar. Aber
ist das ein spontaner?
Ja. Und also ich denke, also auf jeden Fall hat er angefangen mit Spontanvergärung und ich glaube 2013 hat er es auch im Wesentlichen schon gemacht, Spontanvergärung.
Wir trinken ja. 13 oder 14?
Genau, 13. Wir trinken den aktuellen Jahrgang und das ist beim Stefan Krämer immer noch 2013, weil er seine Weine so lange auf der Hefe liegen lässt, also bis in den Mai, Juni des nächsten Jahres.
Warum macht man das? Also der letzte Winzer, den wir getrunken hatten, Christian Stahl, der ja aus demselben Ort kommt, der lässt sie nicht so lange auf der Hefe liegen. Warum? Also was macht den Unterschied?
Ein Wein, der nicht so lange auf der Hefe liegt, der ist tendenziell auch ein Wein, den man ein bisschen eher trinkt. Mhm. Der
klar, eher wird, so auch den, eher, wird ja früher abgefüllt.
Ja, früher abgefüllt. Fruchtiger, frischeren, sozusagen fruchtfrisch betonten Charakter hat. Mhm. Ein Wein, der länger auf der Hefe liegt, der ist insgesamt cremiger normalerweise. Mhm. Da ist der Fokus auch nicht unbedingt auf diesem frischfruchtigen, sondern schon eher auf so einer, ich sag mal, gesetzten Frucht, ja.
Gesetzte Frucht,
die springt nicht so aus dem Glas heraus, sondern die ist irgendwie so ein bisschen mehr eingebunden in den Wein, in das cremige, in das hefige.
Eine weiche Kiwi.
Ja, ist ein bisschen weicher. Mhm. Ja, tendenziell haben solche Weine auch durchaus mal einen biologischen Säureabbau, die jetzt nicht, aber also wo Apfelsäure in Milchsäure umgewandelt wird, ja, eine weichere Säure und so. Ja. Also tendenziell gibt so ein längeres Hefelager dem Wein deutlich mehr Struktur und gibt ihm auch mehr Möglichkeiten zu altern. Also klassisch zum Beispiel wird das gemacht im Burgund, ja, wo beispielsweise eben die typische Weißweinrebsorte, also der Chardonnay, der kommt ins Fass und liegt lange auf der Hefe und wird je nach Stil wöchentlich oder monatlich umgerührt, ja? Sodass diese Hefe immer wieder durch den Wein durchgeht und letztlich bleibt irgendwie immer so ein bisschen was hängen sozusagen im Wein, ne? Auch wenn sich das als Sediment dann wieder absetzt, aber der Wein bekommt einen ganz anderen Charakter durch die Feinhefe.
Ja, er ist spontan vergoren, das riecht man. Er ist ein kleiner Stinker, aber wirklich nur ein kleiner. Da haben wir schon Schlimmeres gehabt. Ja. Wie nennt man den Geruch, der aus der Spontanvergärung kommt? Das hat doch irgendeinen Namen, ne?
Ich glaube, das äußert sich auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Ist auch gerne mal so ein Autowerkstattgeruch, ne, zum Beispiel, der da reinkommt, finde ich jetzt hier nicht. Also
ein bisschen. Der Chat nennt den Geruch Kompost.
Kompost?
Komposthaufen.
Okay.
Passt ein bisschen. Aber auch wieder nur ein bisschen, leider.
Herr Stefan Krämer ist ein ökologisch arbeitender Winzer. Mhm. Kada sagt, sie sollte vielleicht auch länger auf der Hefe
lagern. Bitte was? Wer sagt was?
Kada im Chat oder über Chat. Twitter?
Ich weiß es nicht.
Wo hat sie es denn geschrieben?
Keine Ahnung.
Irgendwie plöppte das bei mir gerade so auf, dass sie meinte, sie müsste vielleicht auch länger auf der Hefe lagern.
Okay. Weil man davon Struktur erhält. Ja, ich sehe es auch gerade auf Twitter.
Okay, weil man davon Struktur erhält, gut. Ja, ökologisch arbeitender Winzer. Also sein Vater hat wie Christians Vater eben so ein paar Parzellen.
Christian Stahl, aus der letzten Sendung.
Genau, Christian Stahls Vater aus der letzten Sendung hatte am Anfang der letzten Sendung auch schon seinen Weinberg im Taubertal bestellt und Stefans Vater eben auch. Mhm. Und das war in den 80ern, Mitte der 80er und Ende der 80er hat der Vater so langsam, also die sind eigentlich Landwirte, ne? Irgendwie 70, 75 oder 78 Hektar Landwirtschaft. Mhm. Da oben, also eigentlich rund um Auernhofen selber, also direkt um Auernhofen rum, ist so Bördenboden. Also ein ziemlich fetter Boden. Da hast du Zuckerrüben und so weiter. Ne? Da ist eben kein Weinbau. Der Weinbau ist halt nochmal ein paar Kilometer entfernt dann im Taubertal. Und das ist der Stefan halt bis heute. Nur, dass die im Laufe der Zeit halt Weinbau, der so ein bisschen erst so für den Eigenbedarf und für Freunde gedacht war, dann eben ausgebaut haben. Und der Stefan hat tatsächlich irgendwann gesagt, ich mache auch eine Winzerlehre und ich gehe zu ein paar vernünftigen Winzern und guck mal, wie das da aussieht. Und er hat beispielsweise eben bei den Wittmanns gelernt, die ja heute irgendwie, also Philipp Wittmann und sein Vater, die heute zu den besten und bekanntesten Winzern in Deutschland zählen.
Tatsächlich?
Ja, Philipp Wittmann. Also
ich habe noch nie von gehört und noch nie was von getrunken.
Dann sollten wir das mal tun.
Weingut Wittmann.
Wittmann.
Noch nie was. Nee, ist noch nicht an mir vorbeigekommen.
Okay, dann sollten wir das mal ändern.
Okay.
Ist auch ein ökologisch beziehungsweise biodynamisch arbeitendes Weingut in Rheinhessen. Und die kommen ähnlich wie der Stefan eben auch aus der Landwirtschaft. Mhm. Das heißt und das Weingut Wittmann, also die Weinberge vom Weingut Wittmann gehören so zu den bestgepflegten in ganz Deutschland vielleicht, ja. Mhm. Wer jetzt Vater Wittmann kennt oder eben den Stefan, die haben halt, also die kennen einfach den Boden, ja. Also ja. Die haben ein extrem gutes Gefühl für Boden, also was passiert im Boden. Und das kann man in gewissem Maße halt von der klassischen Landwirtschaft eben auch auf den Weinberg übertragen. Ne? Also wirklich ein gutes Gefühl für den Boden zu haben, was da passiert mit Bodenleben und so. Und das hat Stefans Vater eben und Wittmanns eben auch irgendwann in den ökologischen Landbau getrieben. Weil du halt im Zweifelsfall gerade in der Landwirtschaft, wenn du viel mit Spritzmitteln und so weiter zu tun hast, eben auch mit gesundheitlichen Problemen zu tun haben kannst. Ne? Mhm. Da kenne ich schon auch so einige Winzer, die irgendwie noch in den 70ern irgendwie gespritzt haben und dann eben später doch ziemlich krank geworden sind. Und der Stefans Vater hatte das halt auch. Und dann sind die irgendwann umgestiegen und so hat sich schon Ende der 80er sozusagen der ökologische Landbau entwickelt. Und das machen die halt bis heute. Und im Gegensatz zu Christian Stahl sind das jetzt sozusagen Lagenweine. Ne? Beim Christian Stahl hatten wir ja gesagt, der ist halt jemand, der bewusst nicht auf die Lage setzt, sondern sagt, ich mach einfach die, ich nehme immer das Beste sozusagen oder das, was zusammenpasst aus den verschiedensten Lagen, die ich habe. Und beim Stefan Kremmer ist es eher so die Idee des Terroirweins, ne? Also ich bringe eben so einen spezifischen Weinberg mit seinem Boden und seinem Mikroklima und mit dem, was ich selber sozusagen an Hand anlege, zusammen und mach halt einen Wein, der dem entspricht. Also diesem Ort sozusagen auch entspricht. Mhm. Ja. Im Gegensatz zu den eher fruchtbetonten sind es die Krämerweine dann eher, also gerade von der Nase her wenig Frucht.
Ne? Ja. Im Mund dann aber schon. Mhm. Wobei ich finde den also ich der verspricht mir in der Nase mehr, was sicherlich am spontan vergorenen Geruch liegt, der mich immer sehr sehr anmacht. Ich finde den ein bisschen leer.
Leer inwiefern?
Geschmacklich. Also der hat einen sehr, sehr, sehr langen Nachhall, das finde ich gut. Du hattest das bei einem der Stahlweine, in der letzten Sendung beschrieben, also der, dass der beim Schlucken so ein Loch hat.
Okay.
Ja. Der hat sehr, sehr viel, aber so am Anfang sehr, sehr üppig im Mund. Und in dem Moment, wo du ihn runterschluckst, sackt der total ab und ist so, als würdest du einen Schluck Wasser trinken nur noch.
Okay.
Das ist so das Gefühl, was ich da habe. Und es kommt auch, bei dem Stahlwein kam dann nochmal was hinterher. Und das ist hier eigentlich auch nicht wirklich der Fall. Mhm. Interessant. Und der ist mir zu weich. Also der ist mir nicht eckig genug. Mhm. Mhm.
Ich finde, er hat eine schöne, schöne Saftigkeit.
Mhm. Aber nur im ersten Moment so.
Ja. Dann kommt dieses cremig-hefige deutlich durch.
Mhm. Aber gerade das Cremige ist, glaube ich, nicht meins. Da.
Okay. Und dann kommen eher so diese, also zum einen sowas Kühles, also ich finde den Wein relativ kühl, so von der Aromatik.
Und ein bisschen was Grünes hat er noch, so, also das ist was Gemüsiges am Gaumen. Ja. So.
Ja. Hm. Und ein bisschen was Kräutriges.
Ja.
Ja, finde ich schon.
Jetzt wollen wir mal gucken. Pardon.
Ja.
Kräutrig. Nee, schaffe ich nicht. Nee, bei mir hört es bei Gemüse schon auf.
Okay.
Mir auch noch verschluckt.
Also was ich bei dem Wein mag, ist, dass er so stoffig ist. Also,
stoffig?
Ja, so Stoff, also dicht. Der ist halt nicht auf der Fruchtseite, sondern der ist eher so auf einer so einer kompakten, dichteren Seite. Also wie soll ich sagen, der ist der bietet so ein dichtes, cremiges Mundgefühl einfach.
Mhm. Ist, aber nur am Anfang.
Ja, das finde ich halt nicht.
Das stört mich irgendwie. Der Chat findet ihn seidig weich und bildet sich Kräuter auch nur ganz kurz vorm Abgang ein. Okay. Aber seidig weich finde ich den auch. Ich finde das nicht schön. Das gefällt mir nicht.
Okay.
Nee, seidig weich ist nichts, was mir.
Ich mag das in dem Fall schon, weil das halt, weil er halt gleichzeitig trotzdem eine prägnante Säure hat.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Weil die Säure irgendwie so richtig einen Speichel anregt.
Mhm.
Ne? Weil er ziemlich trocken ist. Also ich finde ihn sehr trocken. Ich glaube nicht, dass er viel Restzucker dabei hat. Ich guck mal gerade, ob das irgendwie in seiner irgendwie mit dabei steht. Ja, weniger als 1 Gramm Restzucker.
Mhm.
Ja. Ich glaube, es ist ein toller Essensbegleiter ist tatsächlich.
Mhm. Für
zu hellem Fleisch.
Also wie alles.
Hm? Nee, nicht wie alles. Nee, das passt auch zu Fisch. Also auch durchaus zu Fisch mit einem mit einer leicht cremigen Soße.
Ja.
Der Fisch sollte nicht zu fett sein. Es kann auch so ein bisschen in Richtung Meeresfrüchte gehen.
Mhm.
Ist halt so ein bisschen wie so ein Muscadet sur Lis, ne? Also trocken, so leicht cremig, eher so in dieser grünen, was du ja auch nicht so gern magst, grüne Apfelnoten, so ein bisschen Zitrus mit dabei, eher eben so kühle Fruchtaromen, so ein bisschen Blüten vielleicht und ich glaube, das würde ganz gut zusammenpassen. Muscheln.
Ich würde den auch mit Muscheln. Ja.
Ich würde den
da bin Muscheln ich sofort reichen. Bei dir. Ja. Ne? Oh, Muscheln, jetzt habe ich Bock auf Muscheln.
Ja, ich auch.
Fuck. Mm. Stimmt, so stinknormalen Miesmuscheln, ne?
Genau.
So ein Riesenpott, 3 Kilo.
Zum Beispiel, genau.
Ja zu Muscheln?
Doch,
ja zu Muscheln. Ja, super.
Ja.
Mit Muscheln, also das ist, da hast du jetzt wirklich den Nagel auf, wie heißt das? Auf den Kopf getroffen. Also, das ist wirklich super.
Ja.
Ja. Wie gut. Weiter?
Wir trinken
Lila oder Grün?
Nee, wir trinken Lila.
Okay.
Weil es auch Muschelkalk ist. Also Das, was wir jetzt hatten, war im Prinzip Muschelkalk als Boden.
Mhm.
Und wir haben jetzt Johanniter. Das ist keine autochthone Rebsorte, sondern eine gezüchtete Rebsorte. Müller-Thurgau ist ja auch gezüchtet.
Mhm.
Und es ist eine sogenannte Piwi, eine pilzwiderstandsfähige
Rebsorte. Ja. Habe ich kürzlich erst gelernt, dass es das gibt, Piwi. Mhm.
Und,
ach, ich glaube, das war sogar ein Johanniter, den ich da getrunken hatte, als es ein Piwi.
Echt?
Ich weiß es gar nicht
mehr. In Franken? Typ.
Nee, das war auf dem Bratwurst-Wettbewerb in der Domäne Dahlem.
Dahlem?
Dahlemer Binz? Dahlemer Binz?
Du warst in der
Eifel? Das ist doch... Nee, Berlin-Dahlem ist ein
Sag mir auch
Berlin.
Was.
Da gibt es die Domäne Dahlem, das ist ein Gut, also ein Bauernhof.
Ah, okay.
Ein Bauernhof, der in der Stadt liegt, also in West-Berlin, Westberliner Innenstadt-Bauernhof sozusagen war das.
Ja.
Und da ist einmal im Jahr Bratwurst-Wettbewerb. Und da kommen dann irgendwie alle möglichen Metzger kommen da hin, grillen da ihre Würste. Und dann wird halt verkostet und kannst dann so abstimmen, Publikum und bla und Jury und sowas. Und dann ist halt Bratwurstwettbewerb. Und okay. Mein Metzger hat schon wieder gewonnen.
Also dein Metzger hier, ist?
Das ist der Gens, Metzgerei Gens am Platz der Luftbrücke. Der macht halt total abgefahrene Bratwürste. Bergkäse, Almkräuter, Bratwurst. Mhm. Tandoori, Honig, Bratwurst. Und der hat halt einen, und das ist die Bratwurst, mit der er auch schon mal gewonnen hat, Spargel-Zitronengras. Oh. Bratwurst. Das ist unglaublich gut.
Okay, hast du davon irgendwie, also wenn ich dann komme?
Ich habe davon eingefroren, aber aus einer Charge, die nicht ganz so geil war wie die erste Charge, die ich gegessen habe. Also ich werde davon jetzt nochmal ein paar kaufen und probieren und dann gucken, dass ich tatsächlich, ja, wenn die gut sind, friere ich sie ein, wenn nicht, brate ich sie durch und verschenke sie. Aber das ist schon wirklich, wirklich spektakulär, was der macht. Da war ich auf dem Bratwurst-Wettbewerb in der Domäne Dahlem und da gab es halt irgendwie doofes Bier zu trinken, also so das typische, so Berliner Großbrauereienbier.
Ja.
Das war so ein Weinstand und dann haben wir uns gesagt, ja, komm, wir ein Glas Wein trinken und sind dann dahin und da war dann halt irgendwie auch so ein Winzer, der ganz furchtbarer Typ, also so ein, der hatte sowas von einem Versicherungsdrücker.
Okay.
Weißt du, stand da so in seinem Wagen, ich weiß nicht mehr, ob das der Winzer war oder ob das einfach nur der Typ war, der da ausgeschenkt hat, aber der hat geredet wie ein Versicherungsdrücker die ganze Zeit. Also auch immer so total aufdringlich, ne? Ich dachte wirklich so, Alter, es wird gerade unangemessen. Na, und der hat halt nochmal auch gefragt, was ist denn das für eine Rebsorte? Und er sagte dann irgendwas, ich könnte sogar wirklich Johanniter gewesen sein. Und dann sagte Henrik, der mit war, der Wurstsack.
Ah,
ja. Den traf ich da, sagte, Piwi. So, und ich so, hä? Mhm. Ja, jetzt weiß ich's.
Mhm.
Die baut man an, warum? Also weil sie pilzwiderstandsfähig sind,
genau.
Aber macht das auch einen guten Wein?
Kann. Also
muss nicht.
Kann. Also es gibt sie, also die sind halt ziemlich, ziemlich resistent gegen die Mehltau-Versionen.
Ja.
Und das ist ja hier in Deutschland durchaus ein Problem, weil es halt relativ kühl und ja auch feucht ist, ne? Und da taucht halt Mehltau auf. Und gerade wenn du jetzt auch ökologisch arbeitest und eben mit ökologischem Pflanzenschutz arbeitest, musst du halt viel, viel mehr in die Weinberge und viel mehr arbeiten, als wenn du jetzt mit der Chemie da rangehst, ja? Weil ökologischer Pflanzenschutz ja im Prinzip auf der Pflanze liegen bleibt, während chemischer Pflanzenschutz ja in die Pflanze eindringt. Zwei verschiedene Ideen sozusagen. Mhm. Und deswegen sind es vor allen Dingen eben Ökobetriebe, die gerne auch Piwis im Programm haben. Das Problem finde ich halt, dass die meisten Piwis versuchen, andere Rebsorten nachzumachen.
Ja.
Und dazu auch noch ganz, ganz komische Namen haben. Ja. Also es gibt zum Beispiel, was sich ja noch vernünftig anhört, aber Cabernet Blanc, ja.
Cabernet Blanc klingt halt wirklich wie so, ja komm, ey, wir äffen jetzt mal was nach. Das klingt, ja, genau, als hätten Marketing-Leute, Blanc, ne? Das klingt, als hätten BWLer angefangen, Wein zu machen.
Genau.
Ja.
Ja. Aber es gibt halt, ich muss gerade, also mir fällt zum Beispiel Solaris ein, ne?
Gott, nee.
Ja, sowas. Ja. Doch, Solaris, ich guck mal gerade, was es noch gibt. Gucken, ob ich hier Piwi, ob ich hier noch gerade welche finde. Märzling, Monarch, Regent sind auch welche. Bronner. Ja, naja, wie auch immer. Man findet sie nicht so häufig. Ich denke mal, dass sie wahrscheinlich meistens auch in irgendwelche Cuvées wandern. Aber bei Johannita fällt einem, finde ich, eben nicht direkt eine pilzresistente Rebsorte ein, sondern Johannita ist irgendwie so ein klassischer Name. Da könntest du auch denken, die Rebsorte ist irgendwie 500 Jahre alt, ne?
Ja.
Ja. Ne, fällt nicht auf, der Name. Nö. Das ist einfach irgendwie so, ja. Und der Clou bei den Dingern ist es halt, dass meistens eine edle Rebsorte gekreuzt wird mit verschiedenen Wildreben.
Mhm.
Also meistens amerikanischen Wildreben. Und das ergibt dann halt irgendwann dann eine eigene Sorte. Ja. Und das, der Johannita jetzt hier von Stefan Krämer ist eigentlich der erste, der mir wirklich gut gefällt.
Also ist auch ein spontan vergorener, ne?
Ja.
Riecht nicht ganz so streng wie der andere. Und auch nicht so fettig. Also ich finde, der hat in der Nase was Eleganteres als der davor.
Ja.
Fettig ist auch falsch. Ja, egal. Also ich finde, der riecht wesentlich verhaltener. Stinkt nicht so.
Sehr, sehr verhalten, aber hat so eine ganz leichte Frucht da drin.
Ja, genau.
Die ich schön finde. Also es wirkt irgendwie viel eleganter, ne?
Also ja, also was wie so eine grüne Erdbeere oder sowas irgendwie. Ja.
Mit so einer ganz leichten Süße finde ich auch.
Jetzt habe ich mich bekleckert.
Oh, habe ich vorhin das, auch schon geschafft.
Ja. Ich, das ist halt nicht mit das scheiß Alkohol. Aber Muscheln.
Super.
Wo kriegen wir jetzt Muscheln her um die Uhrzeit? Ist überhaupt Muschelzeit? Mai? Wann soll man keine Muscheln essen? In Monaten mit R?
Nicht mit Mai. Nee, mit R, also da kann man, ne? Also September bis Februar.
Ach, da darf man.
Beste Zeit, glaube ich, ja.
Ah, okay. Warum eigentlich?
Vielleicht, weil es kühler ist. Hm. Ich glaube, mittlerweile ist es ja auch irgendwie egal.
Ja, ist genauso wie Weißwurst nur vormittags, auch so ein Quatsch. Braucht keiner mehr. Außer die Traditionalisten, aber die haben ja eh einen an der Waffel. Jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht bei irgendwas Traditionalist bin. Ich will hier gerade.
Das ist übrigens mein Wein sozusagen. Ja, das
wie?
Ist also
der
so,
Krämer
ja, das
jetzt,
ist eher dieser Johannita. Das ist irgendwie genau das, was ich mag.
Holla. Aber ordentlich Säure.
Mhm. Schöne Säure.
Mhm. Lustige Säure nenne ich das immer. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist wirklich sehr schön. Die geht in so eine Süße über. Mhm.
Genau, es hat ein bisschen mehr Restzucker als der Müller, irgendwie unter 4 Gramm, also ist auch nicht viel, ne?
Mhm.
Aber super schön eingebunden, finde ich. Also es ist jetzt nicht so ein Zuckerschwänzchen oder so, sondern
Zuckerschwänzchen. Ne?
Ja. Und hier ist es auch das Cremige irgendwie schöner eingebunden. Es fällt nicht so auf. Beim Müller-Thurgau steht so ein bisschen nebeneinander, ne?
Ja. Und ich finde auch, was ich eben sagte, dass der Müller-Thurgau leer im Mund sich leer anfühlt. Das hat der hier gar nicht. Der hat so eine durchgehende, ja, der ist halt durchgehend vorhanden. Also zu jedem Zeitpunkt, den du im Mund hast und schluckst und sonst was, ist der da. Das ist echt, das ist super präsent. Herrlich.
Auch hier überhaupt nicht fruchtbetont, obwohl er eine schöne Frucht hat, aber es ist auch eher die Würze. Ne?
Ja. Später im Glas dann auch wieder so ein bisschen buttrig.
Ja.
Buttrig und irgendwie, ja, Würze, wie du sagst, also irgendwelche Gewürz, irgendwas Kräuterbutterriges. Der ist schön.
Ja.
Ja, super. Super, echt. Da hast du echt was Feines ausgesucht. Was haben wir da für einen Flaschenpreis, weißt du das?
9,50 Euro.
Kein Geld. Dafür, nee. Also super.
Finde ich auch.
Also.
Ja.
Ja.
Und das ist auch wieder so ein speichelflussfördernde Säure, ne? Das ist nicht spitz oder so, sondern es ist genau so, dass du,
genau.
Dass dir der Saft irgendwie an den Innenseiten der Mundhöhle
Das ist so, wo du dann zwischendurch immer mal so ein Stück Brot haben willst. Einfach nur ein Stück Weißbrot. Ja. Damit es aufhört. Super. Ja. Den würde ich auch nicht zum Essen trinken. Den würde ich so saufen.
Kann man auch, ja, finde ich auch.
Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Nach dem ersten.
Ups. Ja.
Jetzt schlage ich schon Flaschen gegen das Mikrofon. Toll.
Ja, finde ich auch. Und dann haben wir als dritten im Bunde haben wir
jetzt
noch.
Jetzt muss ich morgen arbeiten, sonst würde ich. Naja.
Ja. Silvaner.
Silvaner.
Und der kommt aus Röttingen. Das ist eine relativ neue Weinberg, den er dazu genommen hat. Das ist jetzt, glaube ich, nicht direkt Tauberzell, sondern ein Stückchen weiter. Ist auch Muschelkalk, aber mit Feuerstein drin.
Das ist ein sehr intensiver Geruch. Oh ja, den Flint riecht man. Den riecht man sogar sehr stark, den Feuerstein. Also das ist ja wirklich. Hat so ein bisschen Hitze auch in der Nase, finde ich. Wie viel Sprit hat denn der? 12. Aber außer dem Feuerstein ist in der Nase nicht viel, ne?
Nee. Die Weine vom Krämer sind irgendwie alle sehr zurückhaltend in der Nase.
Ist ja völlig anders. Der Feuerstein ist auch im Mund.
Ja. Das ist ein Wein, der eben völlig unfruchtig ist, ne?
Jo.
Sowas muss man mögen. Also es ist einfach ein ganz eigener Stil, ne?
Ich bin nicht sicher, ob ich es mag. Ich bin gerade sehr beeindruckt, aber ich weiß nicht, ob dieses sehr beeindrucken, also dass ich sehr beeindruckt bin, wie soll ich sagen? Finde ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde oder nicht, dass ich so beeindruckt bin. Ich bin sehr beeindruckt. Ja. Und spätestens wenn du ihn mal im Mund hattest, riecht er gar nicht mehr. Das ist echt witzig.
Ja.
Den nehme ich jetzt mal aus meinem fancy Probierglas hier. Le Taster. Der ist nicht mal in dem Probierglas, hat der eine ordentliche Nase. Das ist echt faszinierend. Und noch mehr Feuerstein. Mhm. Super. Ich habe das sehr selten, dass ich mich schwer tue aus einem Wein, was, also, weißt du?
Ja,
also, genau. Tue mich einfach schwer. Ich denke, was willst du von mir? Gib her! Sag mir was! Ich glaube aber, letztlich ist das halt letztlich auch ein Stinker. Ne?
Dieser Flint, Flintgeruch. Mhm. Ja, der taucht halt bei Spontanvergärung schnell auch mal auf.
Und Stinker finde ich, ich finde den geil. Der ist geil. Das ist ein geiler Wein. Mhm. Also so extrem außergewöhnlich, den stellst du halt dann irgendwie auf den Tisch, wenn du weißt, wenn du da sitzen hast. Also den packst du halt ja, nicht genau aus, wenn du irgendwie normale Trinker da hast.
Nee, das kannst du mit dem Johanniter noch machen.
Gerade so.
Aber mit dem Silvaner eigentlich nicht. Wenn du eine Gruppe an Trinkern da hast, die Spaß an Wein haben, aber einfach so gerne Wein trinken wollen, dann nimmst du den jetzt im Vergleich zur letzten Sendung den Silvaner Best Of von Christian Stahl.
Ne? Ja.
Das ist einfach auch ein wunderschön gemachter Silvaner, aber es ist halt ein völlig anderer Typ. Ne? Mhm. Ja, fruchtbetonter, üppiger. Ja. Und das hier ist halt sozusagen die karge Seite, Dark Side of Silvaner. Ne?
Ja.
Ja. Das ist total bodenbetont sozusagen und gerbstoffbetont.
Ja, aber das ist auch so eins. Das ist echt eins so von diesen Dingern, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, in eine von diesen modernen Weinbars gehst und.
Ja, sowas kannst du in der Cordoba trinken.
Ja, genau, sowas kriegst du dann da und gehst dann irgendwann nach Hause und sagst so, alter Vater, was haben wir da für einen Wein getrunken?
Genau. Wobei die eben auch, wobei du eben die Weine vom Christian auch in der Cordoba kriegst, ne? Mhm. Das sind halt so die zwei Seiten auch. Es ist total, total unterschiedlich, ne? Also es ist wirklich, deswegen fand ich, als ich bei den beiden war, dachte ich, können wir einfach mal eine gute Fundsendung draus machen, weil die halt wirklich sozusagen 50 Meter voneinander entfernt leben und arbeiten und von der Stilistik her aber eben meilenweit voneinander entfernt
sind. Ne? Ja.
Und also die sozusagen, die leben nebeneinander und die haben auch die Parzellen, zumindest im Tauberzell, nebeneinander. Aber es ist halt eine völlig unterschiedliche Herangehensweise ans Weinmachen. Mhm. Und das fand ich sehr schön.
Ja, das ist also die Christian Stahlweine, die sind halt, ich glaube, das hat Christian auch selber mal gesagt, die sind halt zum Trinken.
Ja.
Ja, die sind halt so da, gesoffen zu werden. So, das ist, darum geht's ihm. Und bei dem, also zumindest hier bei diesem Silvaner, also bei der Dark Side of Silvaner, der ist halt nicht dazu da, getrunken zu werden, sondern der ist dazu da, sich darüber Gedanken zu machen, sich darüber auszutauschen. Also das ist so ein Kommunikationswein.
Ja, irgendwie. Ja, vielleicht so. Ja.
Was halt cool ist, also gar keine Frage, aber
ich finde bei es ist irgendwie so beides. Also auf jeden Fall, es ist nicht einfach so Trinkwein. Gut, du wirst dem Edelstahl jetzt vom Christian auch nicht gerecht, wenn du sagst, das ist einfach, ist klar, ne?
Ja, aber der
klar, von der halt, Tendenz her.
Genau,
ist der,
ja.
Ist es so, ne? Und beim Stefan ist es halt tatsächlich so, diese einfach nochmal auch nochmal drüber nachdenken, ne? Was ist das eigentlich? Und ja, naja. Aber durch diese Säure, die diese Weine jetzt haben, der hat zum Beispiel jetzt wieder unter 1 Gramm Restzucker. Also das ist wirklich knochentrocken. Mhm. Und also sehr französisch sozusagen auch. Und dann eben diese letztlich trinkanimierende Säure auch, die Weine immer haben. Also du wirst diese Flaschen auch leer trinken einfach, ne?
Das stimmt.
Dir fällt's nicht so auf wie beim Christian Stahl, weil da ist direkt klar, ne? Du, das sind so Weine, die sind leergezogen, wenn du mit ein paar Leuten zusammen bist, irgendwie nach wenigen Minuten, ja.
Ja.
Ja. Das dauert bei den Krämerweinen ein bisschen länger, aber du wirst die auch leer trinken, weil die auch trinkanimierend sind einfach. Du willst schon ein zweites Glas davon haben oder ein drittes. Ne?
Ja, ich möchte, ich möchte vor allen Dingen möchte ich einen Karton davon haben. Ja. Ich bin jetzt schon nebenbei am Googlen. Och Mensch, ey, der kostet 13 Euro. Das ist doch das ist doch nix für so einen Knüller. Also super. Das ist halt nichts für alle Tage. Jeden Tag trinkst du keinen 13-Euro-Wein. Aber wenn du mal was wirklich komplett anderes haben willst, ist der doch grandios.
Ja, und der Johanniter, der kostet halt 9,50 Euro. Mhm. Und den finde ich halt auch sensationell.
Ja.
Also als Entdeckerwein, ne? So. Ja. Ja. Auernhofen, Franken.
Südliches. Moment, nee, den Müller-Thurgau, nee, den fand ich doof. Müller-Thurgau fand ich doof. Ja, genau. So. Super.
Ja, wenn du was bestellst, dann bestell nochmal die Scheurebe mit Scheurebe pur.
Scheurebe pur? Ja. Weiß nicht, bestellt man bei dem direkt? Nee, ne?
Kannst du machen, glaube ich.
Ja?
Doch.
Ja. Einkauf? Der Einkauf.
Versandkosten 6 bis 18 Flaschen. 8 Euro.
Unsere Weine, aktuelle Weinliste als PDF. Diese ganzen Winzer, ja? Nicht alle, aber die meisten, die brauchen unbedingt mal irgendwie jemand, der denen die Webseiten macht.
Ja.
Das ist echt schlimm. Also ich finde es wirklich schlimm, wie das teilweise, dann lädt da irgendwie ein PDF. Hallo?
Ist immer noch besser als in Frankreich, aber wenn du dir die meisten französischen Winzerseiten anguckst, ja, da kriegst du echt graue Haare. Also wenn die überhaupt eine haben.
Mhm.
Ja. Ja.
Ja, so sehr schön.
Und ich habe mir für die nächste Sendung habe ich mir auch schon Winzer ausgeguckt.
Womit besaufen wir uns denn jetzt eigentlich heute Abend?
Also ich würde das jetzt tatsächlich mit dem Johanniter tun.
Und den Feuerstein nochmal wegstellen und in ein paar Tagen nochmal reingucken, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Würdest du den Vakuum, also würdest du die Flasche evakuieren oder einfach zumachen, wegstellen?
Nö, einfach zumachen, weglegen. Zumachen,
wegstellen.
Ja. Alle. Also alle Weine würde ich nochmal einfach zur Seite legen, auch morgen nochmal probieren.
Auch den Müller-Thurgau, den fand ich doof.
Ja, guck mal, wie der morgen ist. Das stimmt. Ist ja immer das Interessante. Ja,
stimmt.
Auch die von Christian. Ich hatte aus der Kiste, die er mir geschickt hatte, hatte ich den Whiteout aufgemacht und irgendwie auch eine Woche im Kühlschrank liegen. Und der entwickelt sich auch schön. Also es ist alles im Fluss. Ja. Genau. Und für die nächste Sendung habe ich mir mal ausgeguckt ein Weingut vom Mittelrhein, weil ich mal wieder auch, also ich meine, das war jetzt eigentlich hier auch schon der Fall, aber einfach auch mal wieder einen Fokus legen wollte auf wirklich gut gemachte, günstige Weine. Und da gibt es ein Weingut Sebastian Schneider. Ich habe die auch schon bei mir im Blog mal besprochen. Der ist sozusagen voll Winzer, aber seinen Hauptberuf übt er in einer Genossenschaft aus, glaube ich, und er hat aber selber eben eine Handvoll Steillagen am Mittelrhein, die er praktisch nebenberuflich betreut. Weinmachen am Mittelrhein ist ja nicht so einfach, weil die keine so hohe Reputation haben und deswegen die Weine auch nicht so teuer verkaufen können, einfach, und ich finde gerade die einfachen Qualitäten von ihm großartig. Der Steillagen Riesling Trocken fängt an bei 5,70 € die Flasche.
Oh Gott.
Da werde ich mal ein kleines Paket zusammenstellen, Dreierpaket, müssen wir mal gucken. Und das finde ich ganz nett, wenn wir das einfach nächstes Mal noch machen.
Ja, können wir gerne tun. Also ich bin da ja immer, ich weiß ja immer nicht, was ich trinken soll, von daher bin ich ja auf dich angewiesen. Und
genau, und dann gab es aus dem Twitter irgendwie heraus die Idee, dass wir nochmal sprechen über sozusagen unterschiedliche Weinqualitäten. Ja, also wie stellen wir mal einen 10, 20, 30 Euro Wein nebeneinander,
ach so,
die irgendwie vergleichbar sind, ja,
vielleicht. Wir können ja auch mal richtig auf die Kacke hauen, dann machen wir es halt nicht so. Also wir kabeln uns ja immer zusammen, das heißt, wir kaufen, manchmal kriegen wir sie geschenkt, diesmal haben wir sie, glaube ich, geschenkt gekriegt, ja. Diesmal haben wir sie geschenkt gekriegt, aber häufig ist es so, dass wir jeweils identische Weine kaufen, jeder eine Flasche für sich. Was wir auch mal machen können, ist, wir können es auch mal zusammensetzen und eine Sendung aufnehmen, sodass wir mit einer Flasche auskommen und da dann mal richtig teures Zeug kaufen, einfach um auch da vielleicht nochmal, das muss ja dann nicht jeder nachkaufen.
Ja, können wir auch mal machen.
Also wenn wir schon verschiedene Qualitäten nebeneinander stellen, können wir das ja da vielleicht dann ein bisschen günstiger machen. Also das ist
ja, wir machen ja jetzt die Sendung auch einfach für Leute, die Weine entdecken wollen. Und ich finde, Wein, man muss keine 50, 60 Euro Weine entdecken.
Nee.
Das kann man irgendwann machen. Ne?
Ja.
Also ich finde, also für mich persönlich war ja die Grenze auch eigentlich immer so 30 Euro.
Mhm. Ne?
für 30 Euro, also alles, also du kannst es ja nicht über einen Kamm scheren, aber sag mal, mit einem vernünftigen Wein-Background ist alles über 30 Euro ist irgendwie so, es ist nicht notwendig erstmal. Mhm. Das muss man nicht tun. Es gibt so rund um 30 Euro herum gibt es einfach Weine, die sind schon so gut, also dass klar wird sozusagen, wo der Unterschied liegen kann zu 20 und 10 mhm. Euro. Das können wir echt mal machen. Ein 30, ein 20, ein 10 Euro Wein und dann mal nebeneinander stellen, also in einer gewissen Vergleichbarkeit und dann mal sagen, wo eigentlich die Unterschiede liegen.
Ja. Ja, bin ich dabei. Ja. Müssen wir dann mal gucken, wie wir das organisiert kriegen.
Ja, genau.
Ja, dann habe ich jetzt auch schon genug durchs Probieren gesoffen eigentlich, stelle ich gerade fest. Man wird dann doch fahrig. So Double Features am Stück aufnehmen ist vielleicht keine so gute Idee.
Oh, ich fand's gut jetzt.
Ist gut jetzt.
Also ich fand's jetzt schön, weil wir halt tatsächlich sozusagen Nachbarn hatten.
Genau.
Mit zwei ganz unterschiedlichen Stilen.
Ja.
Und jeder der beiden Winzer hat seine Fangemeinde, ne? Ja. Ganz klar. Einfach weil sie so unterschiedlich sind und so weit voneinander entfernt sind.
Mhm.
Und das ist auch gut so.
Obwohl sie nebeneinander wohnen.
Obwohl sie nebeneinander wohnen.
Das ist faszinierend, ja.
Ja, ist schon witzig.
Ja, ich werde die Sendung auch tatsächlich beide am Stück veröffentlichen einfach. Also ich hau die einfach gleichzeitig raus. Dann sind es zwei Sendungen, dann können die Leute das hintereinander weghören. Ist vielleicht ganz interessant. Mein lieber Christoph, ich danke dir.
Holgi, danke dir auch.
Bis dann. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Oh ja. Tschüss.